HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Piroth. Guten Abend.
Blau.
Ultramarin.
Lapislazuli. Himmelblau. Wolframblau. Lasurblau.
She wore blue velvet.
Mit Blau assoziieren wir die Ferne, den Himmel, das Meer, Wasser im Allgemeinen, Frische, Kühle.
Das blaue Licht ist das geheimnisvolle Licht. Die Fahrt ins Blaue ist die Fahrt ins Unbekannte.
Blau ist also seit jeher eine geheimnisumwitterte Farbe.
Immer wieder wird man gefragt, warum sind die Pferde blau? Die Pferde sind nicht blau, weil er die irgendwie so blau gesehen hat, sondern weil es ihm um den malerischen Ausdruck ging. Also es geht ihm darum, dass er eigentlich die Seele der Tiere durch Farbe darstellen will.
Mit Salz und Kupfer aus der Wüste und den Steinen aus den Flüssen gewinnt man das Blau, ein Synonym für Leben.
Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst.
Wolkenloses Himmelblau klopft an Fenstern, klopft an Türen, lockt mich aus dem Haus heraus, lass mich nur zu gern verführen.
Blau, ein einfaches, kurzes Wort, aber ein Universum voll Farbe. Aquamarinblau, Eiswasserblau, Lichtblau, Tintenblau hätten wir auch noch im Angebot. Der Normenausschuss Farbe schätzt, dass man 50 bis 100.000 Nuancen als Blau bezeichnen kann. Die Palette kennt keine Grenzen, so wie Blau selbst ja auch grenzenlos wirkt, wie die Weite, Ferne und Unendlichkeit von Himmel und Meer. Eine Farbe, die einlädt zum Träumen und zum in ihr Versinken. Blau ist gleichzeitig voller Widersprüche, beliebt, obwohl jedoch zugesprochen wird, kühl zu sein. Sie ist eine Allerweltsfarbe, zugleich aber kostbar und seltener, als man denkt. Ob in Malerei, Musik, in Sprichwörtern, überall erleben wir unser blaues Wunder. H2 Kultur, die blaue Stunde, der Tag im Farbrausch. Dazu laden wir jetzt ein und wir beginnen ganz oben im Himmel, der heute zwar Wolken und Regen verhangen war, sich bei schönstem Sonnenschein aber strahlend blau zeigt. Wobei das nicht heißt, dass er auch wirklich blau ist.
Woher die Farbe des Himmels kommt, hat Physiker, Künstler, Philosophen Jahrhunderte beschäftigt. Die richtige Antwort wurde allerdings erst 1871 gefunden. Lord John William Rayleigh stellte fest, Licht macht den Himmel blau. Sonnenlicht erscheint mit bloßem Auge weiß oder leicht gelblich. Nur, der Schein trügt. Weißes Sonnenlicht besteht aus farbigem Licht. Im Zusammenspiel ergibt sich dann der Farbeindruck weiß. Blau wird der Himmel durch ein physikalisches Grundprinzip. Physikprofessor Fritz Siemsen.
In den Sonnenstrahlen sind alle Farben drin, das sieht man ja am Regenbogen. Und wenn die auf die Luft treffen, streut die Luft senkrecht zum Lichtstrahl alle Farben aus. Aber Blau achtmal so stark wie Rot. Und deswegen wirkt der Himmel ganz blau.
Im Lehrbuch findet sich der Vorgang unter der Bezeichnung Streuung. Die Sonnenstrahlen bestehen aus so feinen elektromagnetischen Wellen, dass Luftmoleküle die Wellen ablenken können. Sozusagen wie der Torpfosten, gegen den der Fußball prallt. Der Aufprall Licht auf Molekül ist allerdings so heftig, dass das Molekül in Schwingung versetzt wird. Und das wiederum hat die Konsequenz, das Luftmolekül sendet seinerseits auch Lichtwellen aus. Sozusagen wie Wasserwellen auf dem Teich, in dem man den Stein geworfen hat. Die Lichtwellen, die ein Luftmolekül aussendet, haben die gleiche Farbe wie die Lichtwellen, die das Molekül ursprünglich angestoßen haben. Rotes Licht streut also rotes Licht, blaues Licht blaues. In einem Punkt verhält sich blaues Licht allerdings anders als die übrigen. Es streut viel intensiver. So intensiv, dass der blaue Anteil des Sonnenlichts auf dem Weg durch die Erdatmosphäre praktisch vollkommen gestreut wird, während die anderen Farben weitgehend unbeschadet auf der Erdoberfläche ankommen. Wäre es umgekehrt, hätte unser Himmel eine andere Farbe. Bei Sonnenaufgang oder Untergang treffen die Lichtstrahlen sehr schräg auf die Erdatmosphäre. Bis zum Auge des Betrachters sind sie lange unterwegs. Und das heißt?
Wenn er dann alles blaue Licht weggestreut hat, recht nach rechts und links, dann ist er nicht mehr weiß. Denn weiß empfinden wir etwas nur, wo alle Farben noch drin sind. sondern dann bleibt ja nur noch dieses Rote übrig. Das Rot ist also eine Folge davon, dass das Blau herausgestreut worden ist. Rot ist weiß minus blau.
Dass nur das Licht den Himmel färbt, zeigt sich nachts übrigens am deutlichsten. In der Nacht gibt es kein Sonnenlicht und der Himmel hat dann die Farbe, die er sonst besitzt. Keine.
Anne Beckmann, mit dem Blau ist es also oft ein Trugschluss. Wir glauben, etwas zu sehen, was aber eigentlich eine optische Täuschung ist. Dem ist auch Kai Kupferschmidt nachgegangen. Gerade ist sein Buch erschienen, Blau, wie die Schönheit in die Welt kommt. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Kupferschmidt, Sie tragen zusammen, was die Wissenschaft weiß über die Farbe Blau. Sie selbst sind auch Naturwissenschaftler. Gibt es die Farbe Blau überhaupt oder wird die uns gewissermaßen nur vorgegaukelt?
Ja, da fängt es gewissermaßen ja schon an mit dem Rätseln um die Farbe Blau. Das ist eine der faszinierenden Sachen, über die wir uns, glaube ich, nie Gedanken machen, wenn wir so durch die Welt laufen. Aber tatsächlich existieren Farben da draußen in so einem realen physikalischen Sinn nicht wirklich. Also unser Gehirn interpretiert im Grunde genommen die elektromagnetischen Schwingungen, die wir so aufnehmen aus der Welt, interpretiert es und übersetzt das in bestimmte Farben. Aber da haben Philosophen lange drüber diskutiert, aber im Grunde genommen ist man sich einig, man kann nicht wirklich sagen, dass Farbe da draußen im klassischen Sinn wirklich existiert. Das macht unser Gehirn.
Man sagt ja, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. In diesem Fall von Blau auch, dann im Wechselspiel zwischen dem menschlichen Auge und der Pflanze zum Beispiel?
Genau, es müssen ja zwei Dinge zusammenkommen. Also wir empfinden bestimmte elektromagnetische Muster als blau, aber natürlich können die Pflanzen oder die Steine oder die Tiere dementsprechend auch Licht dann so manipulieren, dass es auf eine bestimmte Art und Weise auf uns wirkt. Und wenn man zum Beispiel einfach mal die Kornblume nimmt, die Kornblume hat ein Pigment in ihren Blütenzellen, die für uns dann blau aussehen, aber was das Pigment machen muss, ist rotes Licht zu absorbieren. Also im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was gerade im Beitrag ja gesagt wurde. Also blau ist wieder weißes Licht minus rot. Das heißt, das rote Licht wird absorbiert und das, was reflektiert wird, der Rest des Lichts, der erscheint uns blau. Und deswegen erscheint uns die Kornblume dann blau.
Anders ist das bei Tieren. Da entstehen Blautöne durch winzige Strukturen, die Lichtstrahlen beugen, brechen oder streuen. Die Federn des Pfaus zum Beispiel, die enthalten gar kein entsprechendes Pigment. Die schimmern aber trotzdem in Blau. Wie kann das sein? Können Sie uns das genauer erklären?
Genau, das ist im Prinzip gar nicht so anders als das, was im Himmel passiert. Also das ist das, was Physiker strukturelle Farbe nennen. Also da ist kein blaues Pigment. Man kann im Grunde diese Federn komplett auseinandernehmen und man würde nirgends ein blaues Pigment finden, sondern da gibt es braune Pigmente, das Melanin. Aber das ist so angeordnet in so Stäbchen, die parallel liegen und die sind so angeordnet, dass sie das Licht so manipulieren, dass nur Licht der blauen Wellenlänge gut reflektiert wird und das andere Licht überlagert sich so, dass es verschwindet. Das heißt, es erscheint uns zwar blau, aber wenn man zum Beispiel ein bisschen Wasser auf so eine Feder gibt, dann verschwindet die Farbe, weil dann das Licht anders gebrochen wird.
Das ist ja fast magisch. Warum ist Blau in der Natur eigentlich so selten? Wenn wir jetzt allein an Obst oder Gemüse denken, Blaubeeren, ja, aber die sind eher schwarz, Blaukraut ist eher lila. Warum geizt die Natur mit Blau?
Ja, da muss man dann auch wieder unterscheiden, je nachdem, was es ist. Aber wenn wir die Pflanze nehmen, zum Beispiel die Kornblume, das ist dann wieder genau das, was wir gerade gesagt haben. Es ist halt ein Pigment nötig, das Rot absorbiert. Und Rot ist aus dem Spektrum des Lichts das Licht mit der niedrigsten Energie. Und es ist einfach wahnsinnig kompliziert für die Natur, Moleküle zu bauen, die rotes Licht absorbieren können, die diese kleine Energiemenge genau aufnehmen können, sodass sie dann den Rest reflektieren und blau erscheinen. Und das ist, die Kornblume zum Beispiel baut einen riesigen Komplex aus verschiedenen Molekülen auf, nur um dieses Rot absorbieren zu können und blau zu erscheinen. Und das haben halt viele andere Pflanzen, haben das nicht gemeistert. Zum Beispiel die Rosengewächse, da gibt es keine blauen Pigmente.
Die Forschung arbeitet aber auch daran, bestimmten Pflanzen dieses Blaumachen beizubringen. Zum Beispiel schreiben sie, in Japan forscht ein Wissenschaftler seit 30 Jahren daran, eine blaue Rose zu züchten. Die soll gewissermaßen ein blaues Gen eingepflanzt bekommen. Warum ist das so schwierig?
Genau, das ist, also die blaue Rose ist so ein Symbol auch schon seit sehr langer Zeit. Es gibt ein Gedicht von Rudyard Kipling, wo jemand rausgeschickt wird von seiner Geliebten, um ihr eine blaue Rose zu bringen. Und er sucht dann auf der ganzen Welt und findet keine. Und als er zurückkommt, ist die Geliebte tot. Also das ist so ein richtiges Motiv, das sich durchzieht. Und es gibt halt diese Forscher in Japan, die wollten das gerne versuchen, indem sie Gene aus anderen Pflanzen übernehmen in die Rose, dann doch eine blaue Rose zu züchten. Aber es ist wahnsinnig schwierig, einfach weil da wahnsinnig viele verschiedene Dinge zusammenkommen müssen, um diesen Komplex zu bauen, der dann blau erscheint. Und die Rosengewächse insgesamt, die haben das halt nie gelernt, die haben die entsprechenden Gene nicht. Und wenn man dann die Gene aus anderen Pflanzen da reintut, dann funktioniert es halt nicht immer so, wie man sich erhofft, weil dieses Gen ja zusammenspielen muss mit all den anderen Genen. Und dieser Forscher arbeitete seit 25 Jahren dran. Und bislang, also die haben vor 10 Jahren mal gesagt, gut, sie haben jetzt eine blaue Rose. Ich war dann in Japan, ich habe mir das angeguckt. Die ist nicht besonders blau.
Ziemlich blässlich. Im Grunde ist Ihr Buch ja das Ergebnis einer langen Sehnsucht nach Blau. Wann hat das bei Ihnen begonnen?
Das ist so schwer zu sagen. Also ich muss wirklich sagen, Blau hat mich einfach, soweit ich zurückdenken kann, immer fasziniert. Also ich schreibe ja auch in dem Buch eine der ersten Erinnerungen, die ich habe, so damit ist wirklich, ich habe als Kind Mineralien gesammelt und ich war im Italienurlaub mit meinen Eltern und habe da so in so einem Steineladen einen wunderschönen blauen Stein gesehen und den wollte ich unbedingt haben, den habe ich dann am Ende auch bekommen. Und das war so.
Da haben Sie sogar gehandelt und einen Preisnachlass rausgeholt.
Genau, mein Taschengeld hat nicht gereicht. Mein Vater meinte, ich soll dann doch versuchen zu handeln, so machen wir das in Italien. Das hat dann tatsächlich auch funktioniert und das war für mich so ein Erlebnis, irgendwie dieser Stein, dieses kräftige Blau, was der hatte. Und dann später als Wissenschaftsjournalist, also viele Jahre später, sind mir immer wieder wissenschaftliche Studien irgendwie über den Weg gekommen, die dann auch, in denen irgendwie Blau immer besonders wichtig und rätselhaft war, wo Forscher versucht haben, neue Blautöne zu finden oder Blau in der Natur zu erklären. Und das hat irgendwie, also meiner Meinung nach, Blau ist natürlich auch meine Lieblingsfarbe, aber meiner Meinung nach ist es halt nicht nur die schönste Farbe, sondern es ist tatsächlich auch die seltenste, die seltsamste, die rätselhafteste Farbe.
Jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben, sind dafür einmal um die Welt gereist zum Recherchieren. Sind Sie jetzt durch mit Blau?
Ich habe das für ungefähr 2 Wochen gedacht, nachdem ich das Buch fertig hatte, aber die Wissenschaft geht ja immer weiter und das ist schon in der Zwischenzeit, es kommen dann neue Studien raus, es passieren neue Dinge. Es gibt einen Schmetterling, den der Maler Matisse vor mehr als 100 Jahren gekauft hat in einem Laden in Paris und ich versuche diesen Schmetterling im Moment noch zu finden. Also es gibt immer noch Rätsel, wir wissen bis heute nicht, warum viele Taranteln, viele Vogelspinnen blau erscheinen. Also es gibt wahnsinnig viele Rätsel noch und da das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Das ist im Grunde genommen ständig mit ganz simplen Fragen. Also ich meine, diese Frage, warum ist der Himmel blau, ist eine so simple Frage, ist fast schon Symbol für kindliche Neugier. Aber man kann da ganz tief in die Welt reingehen, wenn man versucht, die zu beantworten. Denn ich weiß nicht, ob man da jemals wirklich an einen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist das fertig.
Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist und Autor des Buchs Blau, wie die Schönheit in die Welt kommt, erschienen bei Hoffmann und Campe. Danke für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag. Die blaue Stunde haben wir eingeläutet und sind im Farbrausch, wie auch Georg Heim in seiner Träumerei in Hellblau.
Alle Landschaften haben sich mit Blau gefüllt. Alle Büsche und Bäume des Stromes, der weit in den Norden schwillt. Blaue Länder der Wolken, weiße Segel dicht, die Gestade des Himmels in Fernen zergehen in Wind und Licht. Wenn die Abende sinken und wir schlafen ein, gehen die Träume, die Schönen, mit leichten Füßen herein. Zimbeln lassen sie klingen, in den Händen Licht, manche flüstern und halten Kerzen vor ihr Gesicht.
Georg Heim. Wir Menschen sind Augentiere. Unser Auge ist vergleichsweise luxuriös ausgestattet im Vergleich zu anderen Sinnen. Und trotzdem gibt es in einigen Sprachen, zum Beispiel den antiken Sprachen, keinen Begriff für Blau. Bei Herero ebenso wenig und auch in der Bibel kein Blau. Auch nicht bei Homer, obwohl Odysseus doch ständig und jahrelang über das Meer segelt. Konnten die Griechen also das Blau der Ägäis nicht sehen? Eine Frage, die im 19. Jahrhundert schon einen Briten umtreibt.
Wir schreiben das Jahr 1858. William Gladstone ist Parlamentsabgeordneter in Großbritannien, 49 Jahre alt und hat ein Steckenpferd, den antiken griechischen Autor Homer.
He was also a fanatic Homer enthusiast.
Ein fanatischer Homer-Fan. So beschreibt ihn der israelische Linguist Guy Deutscher. Er schreibt eine 3-bändige Enzyklopädie, 1700 Seiten lang, über so ziemlich alles, was man zu Homer erzählen kann. Doch es ist ein eher kurzes Kapitel am Ende des 3. Bandes, das Guy Deutschers Aufmerksamkeit erregt. Es trägt die Überschrift »Die Wahrnehmung und der Gebrauch der Farbe bei Homer«.
Perhaps the most startling discovery that he made when he read them very, very carefully was about the way Homer hardly speaks about color.
In Homers Epen kommen Farben nur selten vor, sagt Guy Deutscher. Ein überraschendes Ergebnis, auf das William Gladstone kommt, nachdem er Ilias und Odyssee wieder und wieder gelesen hat.
The more he looked at it, the more odder it became.
Und je länger er schaut, desto kurioser wird das Ganze. William Gladstone zählt nach. Homer verwendet kaum Farbbegriffe. 170 Mal schwarz, 100 Mal weiß, rot 13 Mal, gelb 10 Mal, violett 6 Mal, andere Farben noch seltener und kein Blau.
He finally, after much thinking and deliberation,
nach langem Nachdenken kam er auf eine Lösung, die sich selbst für ihn seltsam anhörte. Er war der Ansicht, dass Homer farbenblind war. Zu Gladstones Zeit war dieses biologische Phänomen übrigens noch nicht bekannt. Aber er war der Ansicht, dass alle antiken Griechen farbenblind gewesen sein mussten.
Heute klingt diese Erklärung natürlich absurd. Doch man muss bedenken, das Jahr 1858, in dem der britische Parlamentarier und spätere Premierminister seine Enzyklopädie veröffentlicht, ist das Jahr, in dem Charles Darwin erstmals seine Evolutionstheorie verkündet. William Gladstone konnte es einfach nicht besser wissen. Bemerkenswert ist aber, dass der Homer-Fan mit seiner akribischen Suche nach Farbbegriffen eher zufällig etwas losgetreten hat, was die Sprachwissenschaftler bis heute beschäftigt. Nehmen wir unsere Umwelt unterschiedlich wahr, weil wir verschiedene Sprachen haben? Oder sind Sprachen unterschiedlich, weil Kulturen nicht gleich sind? Wenn sich eine Sprache entwickelt, dann benennt sie als erstes, laut Lazarus Geiger, das Rot. Dann Gelb, Grün und erst zum Schluss Blau. Die Linguisten fragen sich also schon seit langem, wenn man einen Begriff für Blau hat und einen für Grün, kann man dann diese beiden Farben auch besser unterscheiden? Ist Blühen, also ein Sammelbegriff für die beiden Farben, etwas, was das Wahrnehmen von Farben verändert? Nur wer unterschiedliche Begriffe für unterschiedliche Schattierungen des Blaus hat, kann das auch sehen? Und im Umkehrschluss, nur weil Homer keinen Begriff für Blau hatte, konnte er Blau nicht sehen? Wir wissen es nicht.
Ein Auszug aus Yvonne Meyers Feature Blau, eine Farbe taucht auf. Wir sehnen uns jedenfalls nach dem besonders schönen, besonders intensiven Blau, auch nach neuem Blau und das seit Jahrhunderten. Das wohl erste menschengemachte Blau findet sich im Grab des ägyptischen Königs Djoser. Eine Art Riesenmosaik als Grabschmuck an der Wand, bestehend aus grün-blauen Keramikkacheln. Das war vor 4600 Jahren. Aber erst im 19. Jahrhundert gelang es, synthetisches Ultramarin herzustellen. Dafür gab BASF 18 Millionen Goldmark aus, mehr Geld, als das Unternehmen seinerzeit wert war, um Indigo zu synthetisieren, also einen tiefblauen Pflanzenstoff. Klaus-Bernd Vollmar ist Farbforscher, Psychologe, Therapeut und Autor des Buches Farben, was sie bedeuten und wie sie wirken. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Vollmar, Blau, wir sagen gemeinhin, die Farbe wirkt kühl und beruhigend. Stimmt das? Gibt es eine kalkulierbare Wirkung, die Blau auf alle Menschen hat?
Man kann so sagen, dass Farben und besonders Grundfarben, so auch Blau, archetypisch wirken. Das heißt, sie wirken erstmal grundsätzlich auf jeden, der es sieht, gleich. Das ist auch in diesen Archetypen ist auch reingegangen, die Kulturgeschichte, dass wir gewohnt sind, schon seit der Renaissance Blau mit Sicherheit zu verbinden, der blaue Schutzmantel von Maria. Und auf der anderen Seite ist Blau mit Sehnsucht verbunden. Das ist auch bei jedem so. Und zwar geht in dieses Archetypische natürlich auch rein, wie wir Natur wahrnehmen. Und zum Beispiel das Meer und alles, was wir in der Ferne wahrnehmen, das hat eine Verschiebung im Blauspektrum. Deswegen da dieses Lied von den blauen Bergen kommen wir. Das ist halt immer mit Ferne verbunden. Jetzt ist es aber so, dass jede Farbe polar ist. Das ist also die eine Seite. Die eine Seite, die auch Blau als Lieblingsfarbe in Mitteleuropa der meisten Menschen werden lässt. Auf der anderen Seite ist Blau auch eine Farbe der Depression. Goethe schreibt, es hat etwas Dunkles, trägt etwas Dunkles in sich und Caravaggio hat auch kein Blau benutzt, obwohl er immer sehr dunkel gemalt hat, weil es ihm auch zu dunkel war. Und wir haben bei uns, also hier in England, haben wir ja die Ausdrücke I feel blue für depressives Gefühl und der Blues hängt ja damit auch zusammen. Und das sind also die beiden Grundseiten, die Farbe mit Sicherheit und mit das Positiven zu verbinden und die andere Seite, das Blau, mit etwas Dunklem, einer dunklen Stimmung, einer depressionsartigen Stimmung zu verbinden.
In der Traumdeutung wird Blau ja auch mit Resignation in Verbindung gebracht. Schauen wir mal auf die Farbentwicklung. Früher war Rosa die Farbe für Jungen, das kleine Rot genannt, weil Rot ja als Signalfarbe der Männlichkeit galt. Blau, das ordnete man hingegen den Mädchen zu, die Farbe der Jungfrau Maria, haben Sie angesprochen. Erst in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich das genau umgedreht. Das heißt, was wir in Farben sehen, was wir in Blau sehen, das unterliegt dann auch Wandlungen.
Ja. Das ist sehr abhängig vom Zeitgeist, wie wir das sehen und also auch wie wir Farben interpretieren und natürlich in welcher Umgebung sie auftreten. Diese Veränderung mit, dass zum Beispiel also heutzutage männliche Babys in Himmelblau und weibliche in Rosa gekleidet werden, das hängt mit Königin Victoria zusammen. Und zwar der Queen Victoria, das war ja, sagen wir mal, der Höhepunkt des englischen Imperialismus. Und der konnte nur aufrechterhalten werden, wenn viele zur See fuhren. Und somit versuchte man, die Jungen zu animieren, zur See zu fahren, indem sie halt blau-weiß, wie die Matrosen, blau-weiß ist ja sozusagen die Farbe der Seefahrt, dass sie so gekleidet wurden und dass man hoffte, dass sie dann auch zur See fuhren. Ich hatte eine Nachbarin, die hat mich immer gefragt, jedes Mal, wenn ich sie traf, die war älter, deswegen hat sie sich immer wiederholt, ob denn auch in Deutschland die Jugendlichen noch zur See fuhren. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, wir haben nur kurze Küste und so weiter. Und da sagte ich, ich kann nicht verstehen, wie konnte Deutschland so stark werden.
Bleibt denn der Farbgeschmack eigentlich, wenn wir über Wandlungen sprechen, ein Leben lang gleich? Sprich, ich mag als Kind blau und das bleibt mir dann so erhalten.
Also einmal kann man sagen, grundsätzlich gesehen ändert sich der Farbgeschmack. Und zwar als Kind liebt man sehr die knalligen Farben, also das heißt im Grunde die Grundfarben, überhaupt bis zum vierten Lebensjahr ist es rot. Wenn sich bei Kindern einschmeicheln wollen, bringen sie ihnen was Rotes mit. Und das ist aber eine Sache, die sich immer mehr in die Farbbrechung entwickelt. Und zwar, je älter wir werden, je mehr lieben wir komplexe Farben, also das heißt Mischfarben. Und das ist häufig so, dass dann also ältere Herrschaften, dass sie dann stark weißgebrochene Farben lieben. Also das heißt, die Grundfarben mit einem starken Weißton. Also da kommt Rosa, kommt aber auch Braun. Es war keine Grundfarbe, auch Braun. Also helles Braun und auch also Himmelblau hinzu. Übrigens Himmelblau wurde im 14. Jahrhundert von der Pariser Malschule entwickelt als die schönste Farbe der Welt bezeichnet. Mhm.
Eine Konstante ist ja, dass Blau die beliebteste Farbe der Welt ist, insbesondere bei Amerikanern, Europäern, Chinesen und Japanern. Warum ist das so?
Naja, das hängt damit zusammen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der es sehr unruhig ist. Und Ruhepol, das ist, wonach also jeder auf der einen Seite strebt. Auf der anderen Seite hängt Blau mit etwas Höherem zusammen, dem Göttlichen zusammen. Deswegen projizieren wir ja auch unsere Gottesvorstellung in den Himmel. Und es war zum Beispiel im Judentum, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, dass die Priester Blau trugen, wie sie schon sagen, die Maria, die wurde immer mit blauen Himmelsmantel dargestellt. Und insofern ist Blau natürlich eine Farbe, die mit positiven, einfach grundsätzlich verbunden sind, mit positiven Werten. Gerade auch diese Sicherheit, nach der moderne Kulturen besonders suchen, die ist am Blau gebunden. Deswegen hat übrigens die Deutsche Bank als Farbe in ihrem Logo blau gewählt. Da sieht man auch, wie Farben fehlleiten können.
Der Farbforscher und Psychologe Klaus-Bernd Vollmar, vielen Dank für das Gespräch. Blau ist also eine ambivalente Farbe, die Farbe der Melancholie, genau so wie die Sommerfarbe des Glücks. Aber erst seit dem 11. Jahrhundert taucht Blau immer häufiger in der Kunst auf. In dieser Zeit, in der Zeitspanne bis zum 14. Jahrhundert, lernen Glasmacher, Färber und Maler reine und leuchtende Blautöne zu produzieren. Lange Zeit musste ja aufwendig der Blauvorrat vom Hindukusch nach Europa geschleppt werden. Lapislazuli, das, wenn man es zerbröselt, ohnehin seine Strahlkraft verliert. Je günstiger Blau wird, desto häufiger taucht es auf. In Kirchenfenstern, auf Stoffen und in der Malerei.
Die Gottesmutter Maria steht als Königin des Himmels auf einer Mondsichel. Ihr Mantel ist tiefblau, als würde er das Weltall bergen. Die Pigmente, die notwendig waren, um das kräftige und strahlende Blau für den Marienmantel herzustellen, waren ausgesprochen selten und teuer. Echter Lapislazuli wurde zur Zeit der Renaissance mit Gold aufgewogen. Man bezeichnete es auch als Ultramarin, was so viel bedeutete wie jenseits des Meeres. Denn die Hauptfundorte des Gesteins lagen vor allem im westlichen Hindukusch. Über die Seidenstraße gelangte es nach Mitteleuropa. Entsprechend selten war sein Einsatz. In der Regel wurde vertraglich genau festgehalten, welche Teile eines Bildes mit Lapislazuli gemalt werden sollten. Bis heute fühlt sich der Betrachter der Fresken von Giotto in der Cappella degli Scrovegni in Padua regelrecht entrückt. Das tiefdunkle Blau hat eine regelrecht mystische Wirkung. Hier wurde mit filtrierten Lapislazuli als Pigment gemalt. Deutlich günstiger und deswegen auch häufiger in der Kunst anzutreffen, waren Pigmente aus Azurit. Das natürliche Kupferpigment war schon in der Antike bekannt. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts ist es das wichtigste blaue Pigment in der Malerei überhaupt. Abgebaut wurde es vor allem in Ungarn. Als allerdings die Osmanen im 17. Jahrhundert das Land besetzten, kam es zum Erliegen der Handelsbeziehungen. Mit dem Lieferengpass verschwand auch die Farbe langsam aus der europäischen Malerei. Die schwierige Situation im Bereich Blau konnte erst allmählich durch die Entdeckung chemischer Verfahren wieder ausgeglichen werden. Im Jahre 1704 entdeckte der Berliner Farbhersteller Johann Jakob Diesbach das erste moderne Blau, das in dieser Form nicht in der Natur vorkommt. Unter dem Namen Berliner Blau, Preußisch Blau oder auch Pariser Blau trat es einen weltweiten Siegeszug an. Der niederländische Künstler Pieter van der Werf gilt als der Erste, der das neue Pigment verwendete. In seinem Bild »Die Grablegung Christi« von 1709 malte er den Mantel der Maria in dem kräftigen neuen Blau. Es dauerte nicht lange, bis auch die Maler in Paris und London das leicht verfügbare und relativ günstige Pigment verwendeten. Es findet sich auch bei Antoine Watteau, den Kenner für seine Theaterszenen schätzten. Thomas Gainsborough, Porträtist der besseren Gesellschaft, malte eines seiner erfolgreichsten Bilder »The Blue Boy« mit der chemisch hergestellten Farbe. Die Stadtansichten Venedigs mit ihrem hohen blauen Himmel, gemalt von Giovanni Antonio Canaletto, fanden vor allem bei reichen Engländern reißenden Absatz. Weitere chemische Experimente führten zu den Entdeckungen von Kobaltblau im Jahre 1777, Kaolinblau zu Beginn des 19. Jahrhunderts und Marganblau in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Erst jetzt, mit der leichten Verfügbarkeit von Pigmenten und dem gleichzeitigen gesellschaftlichen Aufstieg des Bürgertums in den Städten, begann der wahre Siegeszug der Farbe Blau. In der Zeit der Romantik verbreitete sich das Bild der blauen Blume. Als Symbol der Erlösung, genauso wie der unbestimmten Sehnsucht, inspirierte sie Künstler wie Philipp Otto Runge. Tiefblau ist der zurückweichende Nachthimmel in seinem Bild Der Morgen. Eine nackte Frauengestalt schwebt über dem Horizont. Aus ihrem Kopf entspringt eine dreiblättrige Lilie. Während bei Runge das zarte Blau des Himmels Hoffnung und neues Leben verheißt, begegnet der Mönch am Meer auf dem Bild von Caspar David Friedrich dem Abgrund der Sterblichkeit. Dunkelblau die Sturmwolken am Horizont, noch dunkler das Wasser des Meeres. Die kleine Figur des Menschen davor scheint von den Elementen regelrecht verschlungen zu werden. Fast genau 100 Jahre später eröffnet in München die Ausstellung »Der blaue Reiter«, ein Wendepunkt in der Kunst. Abstraktion und die reine Farbe stehen im Zentrum. Besonders populär bis heute sind die blauen Pferde von Franz Marc. Auch sie stehen für Transzendenz und den Ruf nach einer Erneuerung des Geistes. Es dauerte noch einmal gute 30 Jahre, bevor ein Künstler ein vollkommen monochrom blaues Bild malte. Yves Klein hatte auf einer Reise nach Italien im Jahr 1949 die Fresken von Giotto gesehen. Tief beeindruckt experimentierte er nach seiner Rückkehr mehrere Jahre, bis er ein reines, leuchtendes, tiefes Ultramarinblau gefunden hatte, das nicht glänzt, nicht spiegelt, sondern den Betrachter geradezu in die Leinwand versinken lässt, in eine Absolutheit, die Farbe Blau.
Stefanie Blumenbecker. Apropos Yves Klein, der lag als 18-Jähriger am Strand von Nizza auf dem Rücken und beschloss, das weite Blau des Himmels zu signieren als sein erstes Monochrom. Hier ist HR2 Kultur, die blaue Stunde, der Tag im Farbrausch, haben wir getitelt. Blau, die Farbe der Reinheit, der Sachlichkeit, aber auch des Schmerzes. So bei der Dichterin Else Lasker-Schüler. Als Jüdin musste sie emigrieren. Das folgende Gedicht stammt aus der Zeit nach ihrer Auswanderung aus Deutschland. Das blaue Klavier, Symbol ihrer Vergangenheit.
Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Note. Es steht im Dunkel der Kellertür, seitdem die Welt verrohte. Es spielten Sternenhände vier, die Mondfrau sang im Boote. Nun tanzen die Ratten im Geklirr. Zerbrochen ist die Klaviatur, ich beweine die blaue Tote. Ach, liebe Engel, öffnet mir, ich aß vom bitteren Brote, mir lebend schon die Himmelstür, auch wieder dem Verbote.
Else Lasker-Schüler, mein blaues Klavier von 1937. Überhaupt schwappt uns in der Musik überall Blau entgegen, wenngleich in heitererem Zusammenhang. Die Wellen der schönen blauen Donau von Strauss zum Beispiel, Gershwins Rhapsody in Blue. Und natürlich ist da das Blaue schlechthin, vorhin schon mal gehört, der Blues, der ebenfalls von Trauer und Melancholie handelt, aber oft eben auch mit bitterer Süße daherkommt. Blau für die Pianistin Hélène Grimaud, aber auch einfach nur D-Moll. Sie ist Synästhetikerin, sie kann Farben hören. Und auch für die Pianistin Natalia Siedler werden Farben Klang. Guten Abend, Frau Siedler.
Guten Abend.
Mögen Sie Blau?
Ja, sehr.
Warum?
Ja. Blau ist eine Farbe, die so eine gewisse Tiefe und Ruhe ausstrahlt. Und das ist jetzt sehr witzig. Für mich ist Blau auch D-Moll oder B-Dur. Also ich habe diese zwei Tonarten, wie die Hélène Grimaud. Und ich mag diese Tonarten auch sehr gerne, vor allem insbesondere das D-Moll.
Sie gehen nicht vom Ton aus, sondern fragen, wie klingt eine bestimmte Farbe für mich? Was hören Sie, wenn Sie Blau sehen?
Das ist nicht so einfach zu erklären, weil es kommt darauf an, wie das Blau daherkommt. Es gibt ja so unterschiedliche Blautöne. Beispielsweise bei Himmelblau bewegt sich immer, es sind immer bewegte Bilder. Und ich höre dann immer zu Himmelblau sehr zarte Klänge, meistens auch Streicher, aber auch Klavier. Kann dann eben auch so eine Mischung sein zwischen verschiedenen Instrumenten, die ich höre.
Sie ordnen das Instrumenten zu?
Ich ordne die Klänge meistens Instrumenten zu. Es gibt aber auch, dass ich Stimmen höre. Aber ich habe das eigentlich vielmehr das Umgekehrte, das Audition Colorée, dass ich eigentlich, wenn ich Klänge höre, Farbe sehen.
Haben Sie ein Beispiel dafür?
Ja, das für mich einprägsamste Erlebnis war, als ich die Musik des französischen Komponisten Olivier Messiaen kennengelernt habe, weil er ist Synästhetiker, das wusste ich damals noch nicht. Und als ich dann seine Stücke interpretieren sollte oder einzelne Werke von ihm, da hatte ich sowas wie einen LSD-Trip. Also so stelle ich mir das vor, nicht, dass ich LSD konsumiere, aber das war dann irgendwie, das war bewegt, das war dreidimensional, da kamen Farben, da kamen Formen und das war so intensiv, dass ich mich da manchmal gar nicht mehr auf die Musik konzentrieren konnte vor lauter Farben und Formenbewegung.
Sie arbeiten mit einem Farblichtflügel, also die Tasten sind eingerichtet im Farbspektrum, das heißt, jeder Taste ist nicht eine bestimmte Tonhöhe zugeordnet, sondern ein bestimmter Klang. Was passiert dann?
Also der Farblichtflügel ist an verschiedenen Computerprogrammen angeschlossen, die man wahlweise dann aktivieren kann. Und wenn ich dann einen einzelnen Ton spiele, ist das noch nicht besonders spannend. Aber auch der setzt sich aus einer Hintergrund-, aus einer Vordergrundfarbe und der Aktionsfarbe zusammen, welche aus der Tonhöhe und dem Anschlag resultiert. Klingt jetzt sehr kompliziert. Ist auch so, dass es sehr komplexe Bilder entstehen, wenn man das Instrument spielt.
Die haben Sie zugeordnet, die Farben des Beamers, den Tasten und den Tonhöhen.
Die haben jetzt diese Leute, die diese Programme geschrieben haben, erstmal auf meine Synästhesie zugeordnet, ist aber auch so eingerichtet worden, dass man es eben abändern kann, weil es geht ja jetzt nicht um meine persönliche Anordnung, sondern dass das für jedermann interessant werden kann.
Das ist aber nicht wirklich nur ein Flügel, sondern das versammelt eine ganze Instrumentengruppe. Welche Instrumente sind denn da noch dabei?
Da sind unterschiedliche Instrumente dabei, weil der Flügelklang allein des Klaviers, der ist nicht so vielseitig. Deswegen habe ich dann halt zu den unterschiedlichen Farben auch die Instrumente suchen müssen. Und das beinhaltet deswegen also so diese Klangschalen aus Tibet, dann speziell angefertigte Becken. Da ist eine Orgel eingebaut, wobei jeder Ton dann einem gesamten mehrstimmigen Register entspricht. Es gibt sehr komische Instrumente drin, nämlich so kleine Näpfe, die sind mit Wasser gefüllt. Die werden dann auch im Klavierhammer angeschlagen und das Wasser drin führt zu einem Klang, der so moduliert, das ist für mich grün. Dann gibt es Klangplatten und dann gibt es Saiten, die vertikal stehen, nicht wie beim Flügel horizontal. Und dann gibt es noch einen Bordunklang. Es gibt so eine Tonne unter dem Instrument, die wird dann so angespielt.
Und was wäre bei Ihrem Flügel blau?
Bei meinem Flügelblau sind einzelne Klangplatten im Zusammenhang mit tiefen Klaviersaiten und eine Klangschale, die ist violett, die geht aber so ein bisschen ins Blau rein.
Schreiben Sie die Kompositionen auf oder entsteht Ihre Musik im Konzert zum Beispiel als Improvisation spontan, weil Sie sich von einem Gefühl oder von einer Farbe treiben lassen?
Also ich möchte mich nicht Komponistin nennen. Ich habe schon einige Auftragskompositionen geschrieben, aber ansonsten, ich schreibe das manchmal auf, weil ich es mir nicht merken kann, wenn ich es 2-3 Mal spielen möchte oder sollte. Ansonsten geht es mehr so, dass es Spontankompositionen, ja, ich ja viele Jahre Improvisation studiert habe, brauche ich es eigentlich in der Regel dann auch nicht aufzuschreiben, weil ich viele Sachen dann wiederholen kann aus dem Gedächtnis.
Ein Künstler, der Sie sehr inspiriert hat, ist Schubert. Seine letzte große Sonate in B-Dur klingt, sagen Sie, blau, aber das alleine reichte nicht. Sie wollten dieses Schubertsche Blau nochmal ausdifferenzieren und haben einzelne blaue Kompositionen geschaffen. Hören wir mal rein. Welches Blau war das denn?
Das war jetzt Himmelblau auf Rostrot und Olivgrün.
Wie kamen Sie darauf?
Ich kam nicht darauf. Ich habe einen Teil aus dem 2. Satz von Schubert, habe ich gehört in einer mehrschichtigen Farbe. Eben da kommt dieses Himmelblau. Auf dem Untergrund von verschiedenen Blautönen kommt eben dieses Himmelblau, kommt so transparent, dreidimensional hervor. Und ich habe dann versucht, das herauszutestillieren und in einer eigenen Komposition zu verarbeiten. Und dann plötzlich, als ich da mein Cello eingespielt habe, zu dem Klavierklang, ist es halt auch rostrot und olivgrün geworden. Das konnte ich dann irgendwie gar nicht so manipulieren. Es ist von selber geschehen.
Natalia Siedler, sie ist Dozentin für Improvisation und Klavier an der Zürcher Hochschule der Künste. Besten Dank für das Gespräch. Es ist ein alter Traum, den schon Pythagoras träumte. Licht, Ton und Farbe werden eins und schärfen deshalb den Verstand. Blau ist aber auch die Farbe des frühen Abends, der Zeit des Übergangs, des Abschlusses und der Erinnerung oder, wie bei Trakl im gleichnamigen Gedicht, der Verklärung.
Wenn es Abend wird, verlässt dich leise ein blaues Antlitz. Ein kleiner Vogel singt im Tamarindenbaum. Ein sanfter Mönch faltet die erstorbenen Hände. Ein weißer Engel sucht Marienheim. Ein nächtiger Kranz von Veilchen, Korn und purpurnen Trauben ist das Jahr des Schauenden. Zu deinen Füßen öffnen sich die Gräber der Toten, wenn du die Stirne in die silbernen Hände legst. Stille wohnt an deinem Mund der herbstliche Mond, trunken von Mohnsaft dunkler Gesang. Blaue Blume, die leise tönt in vergilbtem Gestein.
Georg Trakl, Verklärung. Farben enthalten Botschaften, sind kulturell kodiert. Farben sind aber auch in unseren Wortschatz eingeflossen. Gerade das Blau, das zum Beispiel das Unabsehbare, eine Fahrt ins Blaue, das Sprechen ins Ungewisse, wenn man ins Blaue hineinredet, oder das blaue Wunder, das erinnert wiederum angeblich an den Färberwaid, einen bereits von den Kelten kultivierten Kreuzblütler.
Nein, das Wunder, das wir hier erleben, ist nicht grün. Es ist auch nicht rot oder gelb. Und rosa, lila oder grau schon gar nicht. Es ist ein blaues Wunder. Warum also blau? Eine gängige Antwort führt uns in die Welt der Tuchfärberei. Nach dem Färben reagierte der grüne oder der gelbe Farbton beim Aufhängen der Gewebe mit dem Luftsauerstoff und verwandelte sich in blau. Für den Betrachter ein Wunder. Für den Marburger Sprachforscher Heinrich Dingeldein nur eine schöne Geschichte, jedenfalls was den Ursprung der Redensart angeht.
Das ist gut ausgedacht, weil natürlich alle Dinge, die ein Rätsel aufgeben, die Menschen dazu verführt, dass eine Geschichte dazu erfunden wird.
Denn der Wissenschaftler sucht nach sprachlichen Belegen für die Redewendung in der Färbersprache und in der Blaufärbertradition, doch die gibt es nicht. Das blaue Wunder ist nämlich sehr viel älter als die traditionelle Tuchfärberei. Und die Lösung führt uns in die Mythologie der Farben und die Frage, was der Mensch mit bestimmten Farben verbindet.
Das blaue Licht ist das geheimnisvolle Licht.
Blau ist also seit jeher eine geheimnisumwitterte Farbe, sagt der Sprachforscher. Blau ist das Wasser, blau ist das Meer und blau ist der Himmel.
Und das Wunder ist schon mal das Unerwartete. Aber das blaue Wunder, das ist das nochmal Unerwartete, weil es im sphärischen Licht stattfindet, also in dem, was auch der Himmel ist. Und keiner hat noch hineingeschaut in diesen Himmel, bevor die Raumfahrt begonnen hat.
So liegt die Erklärung des blauen Wunders also in der undurchdringlichen Weite des Himmels. Sein blaues Wunder erleben setzt dann noch einmal einen drauf.
Das ist wieder typisch für das, was das Volk gerne tut, nämlich euphemistisch, das heißt mit viel Gefühl etwas auszudrücken, was eigentlich auf einer normalen Ebene sich bewegt. Das blaue Wunder erleben heißt eigentlich, dass etwas Unerwartetes eintritt. Und wenn man diesen Spruch sagt, du wirst ein blaues Wunder erleben, ist das eine starke Drohung, weil es nicht vorhergesehen werden kann, was auf ihn zukommt.
Und sozusagen eine höhere Macht am Werk ist und die Drohung vollstreckt. Und so hat das blaue Wunder, sprachlich zumindest, auch im Raumfahrtzeitalter Bestand.
Rainer Terzo, immer wieder der Himmel, das blaue Wunder. Und da gibt es ja noch etliche andere Redewendungen. Wir machen blau, wir sind blau, blau ist die Stunde der Melancholiker. Professor Jochen Hörisch, Germanist und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Hörisch, wo kommt das her, diese Obsession bei Redewendungen für das Blau?
Das ist eine Frage, die einen auf Abgründe führt. Philologen sind deshalb häufig so unangenehm, weil sie alles vordatieren. Aber diese Obsession für das Blau kann man eigentlich sehr präzise in der deutschen Literatur datieren. Es ist die berühmt-berüchtigte blaue Blume des Novalis. Das wunderbare Trakl-Gedicht haben Sie ja schon zitiert. Aber Heinrich von Ofterdingen, also eine mittelalterliche Figur, träumt von der blauen Blume. Und das Großartige ist, dass man nicht genau weiß, wofür diese Metapher einsteht. Die blaue Blume ist so eine Art Joker für alle möglichen Metaphern, eine absolute Metapher. Und spätestens danach geht es wirklich los mit der großen Konjunktur des Blauen, der blauen Blume in der deutschsprachigen und nicht bloß in der deutschsprachigen Literatur.
Das Sehnsuchtsymbol schlechthin. Jetzt ist da diese Geschichte von einem Dichter, einer Blume, einer Sehnsucht. Warum ist das bei seinen Zeitgenossen so eingeschlagen? Warum war das Echo so gewaltig?
Meine Vermutung ist die, dass Novalis um 1800 lebt in einer Zeit, die schlechterdings überkomplex ist. Man kann sich nicht mehr auf alles einen Reim machen. Also braucht man gewissermaßen einen Stellvertreter. Die Zeit selbst gewinnt blaue Wunderqualitäten, um auf den Beitrag, den Sie gerade gebracht haben, zurückzukommen. Und man muss irgendwie etwas finden, ein Zeichen, eine Metapher, ein Bild finden, dass das nicht Bildhafte, das nicht Erfassbare, das nicht Begreifliche versucht, doch noch irgendwie auszusagen. Und genau das ist bei der blauen Blume der Fall. Also, eine normale Metapher können wir alle locker übersetzen. Das Staatsschiff ist im schweren Gewässer und der Lotse muss von Bord und was weiß ich nicht was. Dann denkt man an die Diskussion in der CDU und wir können diese Metaphern Lotse, Schiff, Staatsschiff, schweres Gewässer locker übersetzen. Bei der blauen Blume gelingt genau das nicht. Also sie ist so etwas, um im Slang der Systemtheorie zu sprechen, wie ein unmarked space, ein nicht eigentlich gekennzeichneter Raum. Sie ist so etwas wie alle Möglichkeiten. Das gilt etwa noch für das berühmte Gedicht von Lasker Schüler. Nicht? Ich habe zu Hause ein blaues Klavier und kenne doch keine Noten. Das Klavier enthält alle Sonaten von Schubert und Beethoven und alle anderen Sonaten auch, aber ich kenne doch keine Noten. Es ist sozusagen nichts Spezifisches. Es ist ein Medium an Möglichkeiten, das man ganz unterschiedlich abrufen kann und dann kann man ein blaues Wunder erleben.
Und das muss unerreichbar bleiben.
Aus diesem Allgemeinen was Konkretes zu machen.
Es muss unerreichbar bleiben, das steckt da auch noch drin.
Ja, es muss unerreichbar bleiben. Will Reklame machen für eine wunderbare, aber wenig bekannte Erzählung von Franz Werfel, die den Titel hat, eine blassblaue Frauenschrift, 1940 entstanden. Das ist die Geschichte eines Midlife-Crisis geplagten Mannes, der auf einmal noch eine Handschrift kriegt, die ihm entfernt bekannt vorkommt, eine blassblaue Frauenschrift. Und dann erinnert er sich an eine frühe Affäre und fantasiert drauf los, weil da eine Bitte äußert wird, dass er einen Sohn hat mit dieser Geliebten. Das stimmt gar nicht, der Mann wird vorgeführt, er überschätzt sich gewissermaßen, aber alle Möglichkeiten, die er im Leben gehabt und verfehlt hat, werden auf einmal in dieser blassblauen Frauenschrift inkarniert. Das ist die Botschaft. Die Möglichkeiten, die man gehabt hat, die sind dann eben zusammengeschrumpft. Man hätte mit dieser oder jenen Frau zusammenleben können. Genau das ist nicht passiert.
So richtig in Mode kam die Farbe Blau mit Goethe, mit seinem Werther, auch ein Mann voller Sehnsucht, unerfüllter Sehnsucht. Der hatte einen blauen Frack und den trug dann bald halb Europa.
Ja, das war gewissermaßen eine Labelbezeichnung. Man war dann auf dem Niveau von Werther. Man konnte zeigen, dass man unglaublich sensibel ist, dass man verletzbar ist, dass wenn man die Welt nicht mehr aushält, man auch bereit ist, Freitod zu begehen, also eine Imitatio von Werther hinzulegen. Blau hieß eben wirklich, dass man risikobereit ist, dass man bereit ist, ein blaues Wunder zu erleben. Man ist blauäugig, ich bin blau, wenn man trunken ist, wenn man einen Rausch erfährt. Also wer eine Affinität zur Farbe Blau hat, gibt zu erkennen, dass er ein spannendes, ein heißes, ein aufgeladenes, aber kein sehr prägnantes, kein sehr bürokratisch eindeutig festgelebtes Leben hat.
Goethe ist ja nicht nur der Verfasser des Werther und dessen Leiden, sondern Goethe hat ja auch eine Farbenlehre geschaffen und die hielt er für bedeutender als sein gesamtes schriftstellerisches Werk. Zu Recht?
Nein, hier irrte Goethe. Bei aller Goethe-Bewunderung, bei aller Bewunderung vor diesem großen Frankfurter muss man einfach sagen, die Farbenlehre ist falsch, aber sie ist auf eine produktive Art und Weise falsch. Newton hatte recht, Goethe hat verloren. Das muss man in aller Deutlichkeit klar machen. Was Goethe aber wirklich deutlich machen konnte, ist, dass wir ja nicht auf der einen Seite eine rationale physikalische Theorie haben und auf der anderen Seite Empfindungen, sondern dass das, was wir realistisch zur Kenntnis nehmen, immer schon mit Stimmungen gespeist ist und in Stimmungen schwingt. Und auf dieser Ebene hat Goethe wiederum recht. Die Farbenpsychologie ist ja ausführlich zu Wort gekommen in ihrer Sendung. Und insofern kann man auch, wenn man irrt wie Goethe, doch im Irren noch ein richtiges Moment festhalten.
In der Kunst, haben wir gehört, wurde Blau zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur Farbe der geistigen Erneuerung, des Aufbruchs. Wie ist das in der Literatur? Spielt Blau seither noch eine Rolle oder ist die blaue Phase vorbei?
Nein, die ist eindeutig nicht vorbei. Also etwa bei Thomas Meinecke oder auch bei Reinhard Götz und dergleichen mehr findet man eben intensive Farbpsychologien. Aber es ist eigentlich immer so, dass das Blaue nicht mehr das Himmlische, das Angenehme ist, nicht mehr die Côte d'Azur, die großen Elemente, sondern dass wir eigentlich in der neueren Literatur so etwas haben wie den Ritter Blaubart, der ja eine sehr abgründige Figur ist. Das Blau ist eigentlich eher bedrohlich geworden. Ich widerstehe der Versuchung, allzu politisch zu werden. Auch eine Partei, die sich gerne mit der Farbe Blau schmückt, ist ja wohl eher eine Bedrohung und nicht die Lösung des Problems, sondern selbst das Problem. Also ganz interessant, was sich da literarisch verschiebt von Hoffnung und von großer Verheißung, Novalis oder auch bei Tieck in dem schönen Buch mit dem Titel Das alte Buch oder Die Reise ins Blaue hinein, hin zu eher Ritter Blaubart und bedrohlichen Formen des Blaus. Das Blau ist trügerisch in der Gegenwartsliteratur, wenn man so verallgemeinern darf.
Professor Jochen Hörisch, Germanist und Medienwissenschaftler von der Uni Mannheim. Dankeschön. Wir sind süchtig nach Farben und süchtig nach Blau, dem Azur des Himmels, dem Türkis des Meeres, dem heiligen Lapislazuli-Blau der Renaissance-Malerei, überhaupt der spirituellsten Farbe auf der Palette. Unser kleiner Streifzug hat uns von der Natur über die Psychologie am Ende bis hin zu Romanen und Novellen gebracht. Das war H2 Kultur der Tag, die blaue Stunde, der Tag im Farbrausch an einem grauen Novemberfreitag. Jetzt machen wir blau bis Montag und wünschen ein schönes Wochenende. In dieser Woche mitgewirkt an der Sendung haben Uwe Berndt, Anna Korwes, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadija Haruna-Oelker, Doris Renk und Dorothea Schuler. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth und nun müssen wir aber einfach noch mal einen kleinen Moment weiter im Blau baden und schwelgen.